Herzlich willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Herzogenaurach. Wir freuen uns, dass du auf diesem Weg am Gemeindeleben teilnimmst. Wir wünschen dir jetzt eine spannende Zeit.
Wir haben vor einigen Monaten, Jahren eigentlich schon, eine Selbsteinschätzung gemacht als Gemeinde. Und die sah so aus, da sind alle unsere Arbeitskreisleiter zusammengesessen. Wir haben gefragt, wo sind wir eigentlich gut drin und wo sind wir nicht so gut drin? Und ich habe das immer wieder gezeigt, weil ich es einfach hilfreich finde. Wir haben gesagt, na, unsere Strukturen, wir sind eine FEG, das heißt, wir haben gute Strukturen. Ja, da sind wir richtig gut. Wir haben inspirierende Gottesdienste, haben wir gesagt, das ist auch gut. Wir haben bevollmächtigte Leitung. Und ihr seht aber schon, es gibt da einen so Bereich in unserer Gemeinde, wo ganz klar nochmal ist, wo wir einfach nicht gut drin sind. Und es ist dieser Punkt, bedürfnisorientierte Evangelisation. Evangelisation bedeutet einfach, Menschen von Jesus erzählen und Menschen den Glauben nochmal näher bringen. Und wir merken das auch hier in unseren Gottesdiensten zum Beispiel, wir sind keine große Bringergemeinde. Ja? Wir sind keine, wo jeder Zweite noch jemanden, Freund oder Familie oder sowas mitbringt. Wir sind eine Kommergemeinde oder eine Komm ab und zu Gemeinde, wie man es einmal nennen will. Und das ist natürlich was, und deshalb rede ich auch heute drüber. Das wird sich nochmal verstärken, wenn wir dann in neuen Räumen sein werden. So unser eines, das wir hatten, außer den Livestream, das wirklich noch dazu beiträgt, dass auch Gemeinde ferne zu uns gekommen sind, ist, dass wir einfach mitten in der Stadt waren, in einem großen Gebäude. Ja, und das fällt uns jetzt dann eben auch weg, weil wir da jetzt die nächsten Jahre nicht rein können und dürfen und jetzt eben uns für neue Wege entschieden haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns ein bisschen mit der Evangelisation auseinandersetzen. Ich habe das hier nochmal als ein Wort Evangelisation ist heute unser Thema. Und ich weiß, dass dieses Wort irgendwie sehr unangenehm ist. Wir haben vor einigen Monaten im Leitungskreis mal ein bisschen drüber geredet. Naja, eigentlich mögen wir dieses Wort ja nicht, weil es einfach so viele negative Konnotationen auch hat. Aber irgendwie gibt's kein gutes anderes Wort. Das heißt, man muss es irgendwie dann doch weiter benutzen. Ich predige sehr selten über dieses Thema, was vielleicht auch ein bisschen ein Grund ist, warum, wobei ich nicht weiß, ob eine Predigt da immer den größten Unterschied machen würde. Hier ist der Grund, warum ich recht selten über das Thema predige. Wir haben einige Menschen bei uns in der Gemeinde, die noch nicht an Gott glauben, die nicht an Gott glauben oder noch nicht an Jesus als den auferstandenen Herrscher glauben. Und die Gefahr ist, wenn man hier im Gottesdienst auch so über die Evangelisation, also diese Menschen zu gewinnen, irgendwo redet, dann kann es leicht passieren, dass Menschen sich dann nur noch als so ein Missionsobjekt fühlen. Ja? Ich erinnere mich noch sehr gut, in meiner Bibelschule, da ist irgendwann mal, da haben wir immer mittags zusammen gegessen und irgendwann mal ist einer aufgestandenen Lehrer von uns und er hat gesagt, Nächstenliebe bedeutet ja auch, dass wir mit denen sitzen müssen, zum Beispiel beim Mittagessen, die sonst niemand mag. Ja. Und okay, das heißt, dann sind wir direkt danach zum Mittagessen gegangen und bei diesen drei Personen, da saßen auf einmal so, haben sie sich um den Tisch geschart, ja, saßen alle auf einmal an dem Tisch dran und es war irgendwie einfach total unangenehm, weil es war so ganz klar, okay, also du kannst eigentlich gucken, wo die meisten Leute sitzen, dann weißt du genau, das sind die, die niemand mag, so ungefähr. Also ich glaube, wenn man sowas sagt, ja, das ist ja einfach, dass sich die Menschen dann irgendwie als so ein Objekt fühlen von, naja, die müssen jetzt mich lieben oder die müssen jetzt mit mir machen. Und das will ich absolut vermeiden und deshalb rede ich da vielleicht auch nicht genug darüber. Wenn du heute hier bist und du kennst vielleicht Gott noch nicht und du glaubst an vieles noch nicht, dann will ich sagen, du bist hier herzlich willkommen. Ich will dich zu nichts drängen, wir wollen dich zu nichts drängen, wir wollen dir Raum und Zeit geben, einfach hier zu sein und einfach Teil zu sein, ob es im Livestream ist oder hier im Raum. Ganz offen will ich natürlich aber auch kommunizieren. Ich habe erfahren, wie gut Jesus ist. Ja? Und ich wünsche mir das für Menschen, die hier sind, die Teil sind, dass sie das auch eines Tages alle erfahren können. Also ich kann auch nicht sagen, wir haben gar keine Hintergedanken als Gemeinde. Ja, natürlich wünschen wir uns, dass Menschen, die zu uns dazukommen, in den Gottesdiensten dabei sind, dass sie auch wirklich Jesus ganz intim kennenlernen können und erfahren können, wie gut sie sind. Aber trotzdem nochmal, wenn ich heute über das Thema rede, wir wollen hier niemand zum Objekt machen, zum Missionsobjekt machen, sondern du darfst hier sein, so wie du bist, und dich entwickeln, so wie du dich entwickelst. Vielleicht, wenn du hier bist oder im Livestream bist und schon Menschen erlebt hast, Christen erlebt hast, wenn es zum Thema Evangelisation kommt, dann hast du vielleicht auch schon sehr unangenehme Erlebnisse gehabt, wo du irgendwie unter Druck gesetzt wurdest oder manipuliert wurdest oder sowas. Ein Teil des Ziels meiner Predigt heute ist, dass wir es schaffen, das vermeiden zu können als Kirche und gleichzeitig doch die wunderbare Liebe von Jesus weitergeben können. Okay? Also das ist so ein bisschen ein Vorwort, das ich jetzt kurz hier machen wollte zu diesem Thema Evangelisation. Ich glaube übrigens auch, und vielleicht trifft dich das, dass viele Christen mit diesem Konzept einfach unangenehme Erfahrungen gemacht haben und auch deshalb das irgendwie abstoßend für uns als Christen ist. Es hört sich irgendwie immer nach unangenehmer Arbeit an. Also Evangelisation und Putzen, das sind so die zwei Dienste, die ich in der Kirche eigentlich nicht machen will. Ja. Alles andere ist gut, aber Evangelisation und Putzen, schwierig. Ja. Als ich in Cape and Ray war, ich erzähle heute viele Cape and Ray-Geschichten, weil da fliege ich morgen früh hin, um unsere Studenten zu treffen. Genau, also lasst euch davon nicht desorientieren. Genau. Als wir in Cape and Ray waren, wir mussten ein 10-Day-Outreach machen. Ja, das heißt, wir sind vor 10 Tagen in eine Gemeinde gegangen, wie die Studenten ja auch hierher kommen, und haben da einfach mitgearbeitet und gedient. Und als ich in meiner Gruppe war, mit 6 Mädchen und keinen anderen Jungs, und die Mädchen waren alle Vegetarier, mehr brauche ich dazu nicht sagen, ja, da sind wir in der Kirche angekommen und uns wurde gesagt, dass eines der Dinge, die wir machen müssen, ist Straßenevangelisation. Das heißt, auf die Straße gehen und da draußen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meins ist das irgendwie nicht so richtig. Also ich fühle mich da nicht wohl dabei. Ich mache es einfach nicht gern. Und jetzt wurde ich da irgendwie gepusht, das so zu machen. Von manchen Menschen, die gehen da drin auf und es ist gut. Für mich ist das irgendwie nichts. Ich mache es einfach nicht gern. Und wenn ich jetzt also über das Thema Evangelisation rede, dann geht es viele von euch wahrscheinlich so, die denken schon, was will der Pastor heute wieder von mir, dass ich jetzt wieder machen muss, das eine machen will. Ja. Und das mag ich einfach auch anerkennen. Und es ist okay, dass das Wort irgendwie so eine Reaktion auch in uns auslöst. Und ich hoffe, dass meine Predigt ein bisschen beitragen kann, dass dieses Gefühl vielleicht ein bisschen weggeht. Vielleicht bist du heute einfach auch hier und du sagst, Evangelisation, voll geil. Ich wollte schon immer mal wissen, wie ich das vielleicht effektiver und besser machen kann, dann ist die Predigt auch für dich. Also ich hoffe, dass für jeden irgendwie ein bisschen was mit drin ist. So, wir wollen heute so ein bisschen eine Perspektive kriegen auf unsere Arbeit als Kirche und auf unseren Auftrag, Menschen für Jesus zu erreichen. Die Kirche hat einen Auftrag und dieser Auftrag, der sollte eigentlich implizit sein. Eigentlich ist klar, dass wenn man was Gutes erlebt oder gefunden hat, dass man davon auch weitererzählt, oder? Vor circa 100 Jahren, da ist der Herr Alexander Fleming, hat er verschiedene Untersuchungen gemacht und er hatte da so ein schönes Reagenzglas, eine Glasschale, wo dann Bakterien drin waren. Und die stand dann eines Nachts in seinem Schrank und irgendwie ist sie aus Versehen mit einem Schimmelpilz Kontakt gekommen. Und dieser Schimmelpilz hat er am nächsten Tag dann gemerkt, der hat sich verbreitet und die Bakterien haben sich zurückgezogen, da wo der Schimmelpilz war. Der Schimmelpilz hieß Penicillium, Penicillin kommt daher und unser Antibiotika. Ja. Ganz klar ist, dass dieser Alexander Fleming danach nicht gesagt hat, na, das ist ja jetzt schön und vielleicht kann ich mir selber damit helfen oder sowas, sondern hat gesagt, boah, Hammer, das muss die ganze Welt wissen, weil dadurch können Millionen von Menschen wortwörtlich vom Tod gerettet werden. Und es sind heute deshalb Millionen von Menschen vom Tod gerettet worden. Ja, das heißt, der findet da was unglaublich Gutes und natürlich will er das weitererzählen. Und so glaube ich auch irgendwie, dass es implizit ist für uns, von unserem Glaube weiterzuerzählen, weil es ist einfach so gut, wie Jesus ist und was wir mit Jesus erlebt haben und die Hoffnung, die wir von ihm kriegen. Natürlich wollen wir das irgendwie weitergeben. Also der Auftrag ist irgendwie implizit, aber der Auftrag ist tatsächlich auch explizit, also ganz deutlich nochmal geschrieben worden, gesagt worden von Jesus selber, der hier in Matthäus 28, Vers 19 gesagt hat, kriege ich mal den Text, genau, ganz berühmte Verse, ja. Und meine Ermutigung für dich ist, schau dir mal, ich habe es extra in gelb gemacht, dass ihr jetzt nicht wieder raten müsst, was Verben sind, ja. Schau dir mal die 4 Verben an, die wir hier im Text haben, okay. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und dann geht's weiter. tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist explizit der Missionsauftrag der Kirche. Und wir wollen uns das heute mal anschauen und wir sehen hier gleich am Anfang, der Fakt, dass es hier vier Verben gibt, zeigt schon mal, dass das Ganze, was wir haben, kein konkretes Ereignis unbedingt ist, sondern eher ein Prozess. Ja? Ich habe es hier mal so geschrieben, Evangelisation sollte eher als ein Prozess verstanden werden und nicht als ein Event. Ja? Event ist immer ein Punkt, wo etwas passiert, oder ein Prozess sind ja viele Punkte, wo hintereinander was passiert, sodass am Ende vielleicht ein Ergebnis rauskommt. Ja? Es ist ja tatsächlich sowieso so, wenn wir uns Menschen ganzheitlich sehen, dann ist jeder Mensch ein Individuum im Prozess. Ja, wir verändern uns, wir entwickeln uns. Als ich zuerst nach Amerika gekommen bin, da habe ich von meinen Schwiegereltern gleich eine Green Bay Packers Mütze gekriegt und ein T-Shirt. Green Bay Packers, amerikanischer Footballverein. Ja? Und meine Schwiegereltern sind da ganz verrückt, wie alle in Wisconsin. Und so haben sie natürlich gleich versucht, hier mich zu evangelisieren, ja, und mich zum Green Bay Packer Fan zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sein, als ich das erste Mal dann in den USA, nach USA gekommen bin und wir haben so ein Footballspiel angeguckt, naja. Also erstens, warum spielen die Football mit der Hand? Wird bis immer ein Rätsel sein. Und dann war es auch so, dann hat der Quarterback den Ball zweimal geworfen und der dann fangen hätte sollen, hat nicht gefangen, ist auf den Boden gefallen, dann war es mal 7 Minuten Werbung. So. Also es ist einfach irgendwie, ich habe gesagt, wo ist mein Fußball, ja, wo ist mein VfB, wo einfach was los ist. Ja? Und ich habe echt schwer getan mit den Green Bay Packers am Anfang und mit dem ganzen Sport. Ja. Aber ich habe dann immer länger war ich da und immer mehr bin ich irgendwie beeinflusst worden von meinen Schwiegereltern. Und demnächst haben sie mich sogar mal ins Stadion von den Green Bay Packers mitgenommen. Lambeau Field. Unglaublich faszinierend. Wir sind dann unten im Kabinengang gestanden und die haben dann laute Motivationsmusik angemacht, so wie die Spieler auch immer aufs Spielfeld gehen. Und dann sind wir mit dieser Motivationsmusik raus aufs Spielfeld gegangen und haben uns von dem ganzen Publikum, das sich da war, feiern lassen. Ja. Aber richtig Gänsehautmoment, ja, da ist richtig Gänsehaut in den Rücken runter und muss sagen, war schon auch ein wichtiger Moment in meiner Lebensreise, was die Green Bay Packers angeht, ja, weil alles solche kleine Momente, wo ich immer mehr gelernt habe, dieses Spiel zu lieben und diese Mannschaft zu lieben, ja, und dann war es irgendwann so, jetzt dieses Weihnachten, ich war im Oktober in den USA, da habe ich mir selber auch nochmal ein Green Bay Packers T-Shirt gekauft und nicht nur mir, sondern auch noch meinen beiden Brüdern und meinem Papa auch eins, ja, ich bin praktisch mit ganzem Stapel Green Bay Packer T-Shirts wieder nach Hause gekommen und bin praktisch Green Bay Packer Evangelist, könnte man sagen, fast schon, ja, und schaue, dass zumindest meine Familie auch hier mit Begeisterung Green Bay Packer T-Shirts anhat. Aber wichtig ist, und das wollte ich eben in diesem Prozess, das wollte ich eben hier zeigen, es war alles ein Prozess. Ja? Am Anfang habe ich mir schwer getan, dann konnte ich vielleicht mal ein Spiel ganz anschauen, irgendwann habe ich mal ein Spiel gern angeschaut und geschaut und jetzt teile ich T-Shirts aus. Ja? Letztes Wochenende hat Green Bay Packers, waren sie im Viertelfinale der Playoffs und um 4.30 Uhr bin ich kurz mal aufgestanden, um zu schauen, wie es gerade steht in dem Spiel. Ja? Einiges ist passiert, ja, aber es war ein sehr, sehr langer Prozess. Und es ist eben das Wichtige, dass wir Menschen irgendwie als Prozess sehen und nicht nur als Momentaufnahmen, als Missionsobjekte, wo man kurz mal den Schalter umdrehen kann. Und da gibt es ein hilfreiches Hilfsmittel, das heißt die Engel Skala und die mag ich euch heute kurz mal vorstellen. Die ist von James F. Engel, ein schottischer Missionstheologe und der hat vor ca. 150 Jahren oder sowas geschrieben. Also die Engelskala hat nichts mit Engeln zu tun, ja, Engeln mit Flügeln, sondern mit dem James Engel. Ja. Und so funktioniert diese Skala. Es ist so, dass wir hier eine Skala haben, die fängt bei minus 8 an und hört bei plus 5 auf. Und dann haben wir diese 0 hier in der Mitte. Und diese Null, die soll anzeigen, der Moment, wo Menschen eine Entscheidung treffen für Jesus. Und wo Menschen dann, wie wir das sagen würden, eine neue Kreatur werden. Das ist der Punkt Null. Nach dem Punkt Null, damit setzen wir uns nächste Predigt ein bisschen auseinander, geht's natürlich noch weiter. Ja, wir bleiben nicht bei Null stehen, sondern wir wachsen, wir entwickeln uns. Aber vor diesem Punkt Null gibt es eben auch eine ganze Spannbreite an Entwicklungen, die hier jeder Mensch, auch wenn es immer für jeden Menschen ein bisschen individuell anders ist, durchgeht oder durchgehen muss. Das Problem an dieser Skala ist natürlich schon, du kategorisierst Menschen dadurch auch ein Stück weit, aber vielleicht hilft es den Menschen nicht zu eng zu kategorisieren. Das ist eigentlich mein Ziel, sondern dass wir einfach den Prozess sehen. Wir schauen uns die -8 bis -1 mal kurz als Schritte an. Also es hieß hier, darum geht zu allen Völkern. Und unter dieses Motto habe ich mal die ersten drei Schritte hier getan. Darum geht zu allen Völkern. Wir haben den Schritt -8, das Minus ist ja nicht, aber das soll eigentlich drauf sein. Und es ist Menschen, die kein Kenntnis vom Evangelium haben. Wir glauben ja, beziehungsweise die Bibel lehrt, dass alle Menschen so irgendwie ein gewisses Verständnis, ein Bewusstsein von Gott haben. Also spätestens, wenn wir den wunderschönen Sonnenuntergang ansehen oder auf einem Berg stehen in den Alpen und in die tiefen Täler runterschauen oder in die Weiten des Ozeans, da staunen wir irgendwie, oder? Und wir merken, da ist was wunderschön, das ist Schönheit. Und durch die Natur, heißt es, können wir wirklich auch erkennen, dass es mehr gibt auf dieser Welt als nur Zufall, sondern dass Gott sich dadurch auch ein Stück weit offenbart. Die Bibel sagt, jeder hat irgendwie diese Offenbarung zumindest mal der Natur und kann da drin schon auch irgendwo Gott erkennen. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass viele Menschen vom Evangelium selber, also da mag eine Kenntnis von Gott sein, aber das Evangelium bedeutet ja gute Nachricht. Viele Menschen wissen nicht, dass es eine gute Nachricht für ihr Leben gibt. Auch in unserer Kultur übrigens. Ich glaube, es gibt diesen Religionsphilosoph Charles Taylor. Der hat ein 1200 Seiten Buch geschrieben oder sowas über den Säkularismus. Also warum unsere Welt, unsere westliche Welt gerade so säkulär ist, so nicht religiös. Und da hat er gesagt, das erste ist jetzt eine Zusammenfassung und dann ein Zitat. Die Ablehnung des Religiösen und der westlichen Welt hat zwar mit Vernunftorientierung zu tun, ja, also ich bin vernünftig, ich glaube nicht an einen Gott, aber sie ist meist nicht gründlich durchdacht. Ja? Die meisten, die sagen, ich bin vernünftig, ich glaube nicht an Gott, die haben sich noch nicht alle Argumente für oder gegen Gott angeschaut, ja? Sondern es ist eher eine, und jetzt ist das Zitat, sagt Charles Taylor, es ist eher eine kulturelle Stimmung. Also ich glaube nicht an Gott, nicht weil ich alle Argumente hin und her überlegt habe in meinem Kopf, sondern ich glaube nicht an Gott, weil man glaubt halt nicht an Gott. Ja, meine Eltern haben vielleicht nicht an Gott geglaubt, meine Kollegen haben vielleicht nicht an Gott geglaubt, wie auch immer. Also es ist eine kulturelle Stimmung bei uns im Westen, könnte man dazu sagen. Also der erste Schritt war hier, das -1 ist, dass Menschen kein Wissen vom Evangelium hatte. Meine kurze Herausforderung an dich: Wer in deinem Umkreis, in deinem Umfeld, Familie oder Freunde oder Geschäftskollegen, weiß nicht, dass es eine gute Nachricht auch für sein Leben gibt? Wäre mal interessant zu reflektieren, oder? Also wie viele Menschen ist gar nicht, dass die Gott ablehnen, sondern die wissen einfach nicht, dass es sowas gibt wie eine gute Nachricht. Nächster Schritt ist -7. Das ist das Bewusstsein, es gibt so etwas wie ein Evangelium. Also ich würde sagen, die allermeisten Menschen bei uns, auch wenn es mit Sicherheit -8 Menschen gibt, die wissen es allein wegen Ostern, oder? Wir feiern in unserer Kultur Ostern und Weihnachten und jeder feiert ja irgendwie ein bisschen Weihnachten und Ostern oder kriegt es zumindest mit. Und jeder hat auch schon mal gehört, dass da irgendjemand mal gestorben ist und dann wieder auferstanden ist. Ja. Also da ist schon irgendwie so ein gewisses, wenn man sich, man weiß, dass es was gibt, nach dem man auch suchen kann und schauen kann. Das wäre jetzt der nächste Schritt, also ein Bewusstsein, dass es das überhaupt gibt, ein Evangelium. Und dann ist der nächste Schritt bei -6. Das ist, ich kenne die Fundamente des Evangeliums. Also ich habe so die Basis davon verstanden. Ich weiß ja nur, dass es das gibt, ein Evangelium. Sondern wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist das Evangelium, dann würde ich das irgendwie zusammenfassen können. Zum Beispiel, Bill Hybels hat es mal ganz einfach gemacht, obwohl es eigentlich nicht so ganz stimmt, aber wir wollen heute nicht erbsenzählerisch sein, das sind wir oft genug. Bill Hybels hat mal gesagt, naja, die Botschaft der Welt ist eigentlich du. Du wirst angenommen, du bist akzeptiert, wenn du nur genug tust. Ja. Und von vielen Religionen ist es ja auch so, wenn du nur die fünf Säulen tust, wenn du nur das tust. Und das Evangelium ist eben nicht tue, sondern dann. Es ist getan. Ja. Also das ist zum Beispiel eine sehr einfache Möglichkeit, das Evangelium zu verstehen. Es gibt noch viele andere, aber darum geht es jetzt heute nicht. Aber wenn du zum Beispiel das sagen kannst, die meisten Religionen oder Weltanschauungen, die sagen du und das Christentum sagt dann, Jesus hat es vollbracht am Kreuz, dann hast du so ein rudimentäres Verständnis des Evangeliums, würde ich sagen. Ja. Also du hast die Basis dann irgendwo vielleicht ein Stück verstanden. Okay, also das ist dann der -6 Punkt, das ist, wenn Menschen verstanden haben, was denn ungefähr das Evangelium ist und so eben die Fundamente kennen. Also, der erste Satz, den wir hatten, war, geht in alle Völker. Ja, also, wir gehen, sodass Menschen die Möglichkeit haben, überhaupt zu wissen, dass es ein Evangelium gibt und was dieses Evangelium denn ungefähr ist. Und dann geht's hier noch weiter. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und jetzt steigen wir gleich weiter an in dieser schönen Liste. Wir sind schon fast halb da, bei -5. Die Personen, die bei minus, und zur Erinnerung, ja, wir schauen, wo stehen Menschen? Und wir versuchen, dann sie am nächsten Schritt zu begleiten. Ja, -5 sagt, die Personen, die haben ein Verständnis auch der Implikationen des Evangeliums. Also zum Beispiel, man ist bei einer Beerdigung und dann kannst du sagen, ja, die Person, die war ja christlich und die glauben ja alle, dass sie jetzt im Himmel bei Gott ist, an einem viel besseren Ort. Dass du nicht nur das Evangelium irgendwo standest, sondern auch die Bedeutung davon ist, dass wenn dieses Evangelium jetzt wahr wäre, dann würde man in den Himmel mit Gott kommen, nachdem er stirbt. Ja. Oder eine andere Implikation ist, man könnte sagen, die Christen, ich weiß von denen, die sind relativ entspannt, oder faul, oder wie auch immer, weil die glauben, dass es nicht auf ihre Leistung ankommt, sondern nur auf das, was Jesus gemacht hat. Ja, also auch, das hat irgendwie eine Implikation des Evangeliums so ungefähr verstanden. Ja, also es kommt nicht auf unsere Leistung an, sondern nur auf die Gnade. Das heißt, wir dürfen schon auch uns zurücklehnen. Natürlich nicht nur, ist ganz klar. Also ich wollte jetzt nicht für Faulheit werben. Genau, das ist -5, das hat so ein Verständnis der Implikationen. Und beim Schritt -4, da hat man eine positive Einstellung zum Evangelium. Also da sagt man dann vielleicht, nein, wenn das wirklich wahr wäre, dass Jesus jetzt auferstanden ist und es ein Leben nach dem Tod gibt und das dann also leben kann, wer stirbt, das würde ja bedeuten, dass ich trotz meines Alters, trotz meiner Krankheit, trotz meiner Probleme eine Ewigkeit bei Gott vor mir hätte. Also ich sehe das Evangelium, das ist irgendwie was Positives. Ich sehe, das ist gute Nachricht. Menschen, die auf -4 sind, die würden vielleicht sagen, ich kann das zwar nicht so richtig glauben, aber irgendwie, also das wäre schon toll. Ja? Kennt ihr solche Leute, die sowas sagen? Ich finde, das findet man relativ viel, oder? Also eigentlich ist das schon gut und würde ich das auch gern glauben, aber ich kann das noch nicht so richtig. Ja? Das sind jetzt Menschen, die bei -4 stehen würden. Die haben eine positive Einstellung zum Evangelium. So, -3 ist das Erkennen des eigenen Problems. Okay? Also ich glaube, dass die meisten Menschen bei uns in der Kultur vor allem denken, dass sie ja schon irgendwie gut sind. Ja? Und es gibt jetzt die ganzen schlechten Menschen da drüben, die Welt irgendwie kaputt machen, aber zum Glück gibt's ja mich und ich helfe der Welt so ein bisschen weiter und zum Glück gibt's gute Menschen wie ich. Ja? Und dementsprechend, wenn es mehr gute Menschen wie ich geben würde, dann wäre die Welt in Ordnung, so ungefähr. Ja? Und in diesem Punkt, da erkennt man dann aber, naja, also so gut bin ich vielleicht doch nicht und so arg die Lösung bin ich vielleicht doch nicht. Und tatsächlich bräuchte ich vielleicht irgendwie auch Vergebung und jemand, der mir einen neuen Weg zeigt und der mich ausstattet. Ja, also hier wird das Evangelium nochmal richtig persönlich. Und hier merke ich als Mensch, ich brauche das eigentlich. Weil ich habe gemerkt, ich bin nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. So, und die letzten Schritte, die habe ich jetzt alle mal noch zusammengefasst hier. Das ist die Entscheidung, etwas zu tun. Okay, ich habe jetzt gemerkt, ich bin Teil des Problems, ich bin Teil der Lösung. Ich muss irgendwas tun. Ja. Entweder ich entscheide mich für oder dagegen. Und dann ist der Schritt minus eins, ist die Umkehr und Glaube. Und der Schritt null ist, wo eben wir eine neue Schöpfung werden. Wenn wir über Evangelisation reden, ja, und darüber, dass Menschen so mit Gott den nächsten Schritt gehen, dann reden wir eigentlich immer nur über diese Punkte. Es geht darum, um das, was wir zählen können. Ja, wir wollen sehen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das ist auch gar nicht schlecht, weil zum Beispiel in Lukas 15, da heißt es in Vers 7, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Ja. Also mehr Freude, so dieses, jemand sagt Ja zu Jesus irgendwann und was ist das für ein Bild, dass der ganze Himmel jubelt, ja, der ganze Himmel, die Engel, es wird gejubelt über diesen Zeitpunkt, der da passiert. Und das ist auch gut und es ist auch wichtig, dass wir dafür jubeln. Das ist der Moment, wo wir einen Unterschied machen können in aller Ewigkeit, ja, dass einen Unterschied machen in einer Person, in dem Leben einer Person, jetzt, der jetzt hält und für alle Ewigkeit hält. Wir haben jetzt von minus 8 bis uns auf 0 hingearbeitet. Es hieß, geht zu allen Völkern und macht sie zu meinen Jüngern. Das Ziel ist, dass Menschen jünger werden. Also nicht genau, nicht weniger alt, sondern jünger von Jesus werden, Nachfolger von Jesus. Ja. Und die Frage ist, wie geht es in unserer Zeit? Und ich glaube, die Antwort ist, wir sehen Menschen ganzheitlich und versuchen sie geduldig auf ihrem nächsten Schritt zu begleiten. Weil die Gefahr ist, dass wir immer nur den Moment sehen, den einzelnen Moment. Ich bin auf einem Weingut aufgewachsen und manchmal wird man da schon gefragt, naja, ihr erntet die Trauben dann so im Oktober für 2,5 Wochen. Was macht dein Papa eigentlich den Rest des Jahres? Ja. Also, und gleich ist es ja auch als Pastor, oder? Da stehst du sonntags hier auf der Bühne und darfst predigen und ja, dann kannst du ausschlafen den Rest der Woche, oder? So zumindest denken viele Leute, ja. Also, Predigt geht dann alles automatisch, muss man auch vorbereiten. Ganz klar ist, in einem Weinberg, da hast du so unglaublich viel Vorbereitung, die niemand sieht. Ja, und in der Predigt hast du unglaublich viel Vorbereitung, die davor niemand sieht. Und genauso ist es, glaube ich, in der Evangelisation. Ja, wir müssen das Ganze nicht nur als einen Punkt ansehen, wo dann Menschen zack zum Glauben kommen, sondern als einen Prozess, auf dem Menschen sich befinden und wir sie begleiten können. Ich habe deshalb 3 Anwendungen für uns, die ich mal als Gefahren artikuliert habe, als Gefahren, wenn wir das Ganze nur als diesen Punkt sehen. Ja, wir müssen Menschen zur Umkehr aufrufen und dann sollen sie sofort zu Jesus kommen. Ja, die eine Gefahr ist, wie gesagt, wir arbeiten nur auf einen Moment hin. In unserer Schule, da wurde das praktiziert. Da mussten wir praktisch, manche Leute mussten das oder durften das, die haben sich dann Schemel genommen und haben sich in die Stadt in Chicago gestellt, auf diesen Schemel, und haben geschrien, kehrt um, folgt Jesus nach, kehrt um, folgt Jesus nach. Also immer so, irgendwas haben sie dann natürlich auch immer noch von der Endzeit gesagt, weil es sind immer die Leute, die da auch Endzeit mögen, die sich so auf den Schemel stellen und schreien einfach nur. Und also das Interessante ist ja, von diesem Schemelschreier, da gibt's nur diesen einen Moment. Da gibt's nur dieses kehrt um, ja, und folgt Jesus nach. Das ist ganz egal, ob der mir vorbeiläuft, ob der überhaupt an einen Gott glaubt, ob der überhaupt weiß, was das Evangelium ist, ob der die Implikationen davon versteht, ob der das als was Positives sieht, ja. Also mit dieser Art von Evangelisation, wie wir oft Evangelisation auch irgendwie definieren, das sehen wir die Person nicht ganzheitlich, sondern wir denken, naja, der muss bestimmt bei minus 2 sein und ich fordere ihn jetzt auf, sich endlich mal zu verändern und umzukehren, ja. Ich glaube, so funktioniert es gerade in unserer Gesellschaft nicht mehr, weil Menschen eben sich auf dem ganzen Spektrum befinden können und wir Menschen da abholen müssen und dürfen, da wo sie gerade sind. Ja? Der aus dem Schemel, der hat niemand irgendwo abgeholt, sondern einfach gesagt, ihr solltet jetzt eigentlich alle dort sein, dass ihr das versteht. Das heißt für dich, wir arbeiten nicht nur auf einen Moment hin, sondern wir sehen den Prozess. Sehe den ganzen Prozess in den Menschen, mit denen du unterwegs bist. Manchen Menschen musst du vielleicht einfach das Evangelium mal erklären. Manchen musst du vielleicht erstmal sagen, es gibt gute Nachricht für dein Leben, ja? Und was ist diese gute Nachricht dann? Und dann ist es wichtig, dass Menschen verstehen, dass das Evangelium was Positives ist. Ich glaube, das kann man Menschen nicht sagen, sondern das muss man Menschen vorleben. Wenn jemand bei dir in der Arbeit ist und er sieht, dass du trotz Schwierigkeiten irgendwie fröhlich bist oder auch in Leid und in Depression oder was es auch immer sein kann, irgendwie was ausstrahlst, das positiv ist und Hoffnung hast, wenn du vorleben kannst, dann können Menschen es vielleicht sehen und was Positives daraus gewinnen. Ja. Also ich glaube, wichtig ist für uns, sensibel zu sein, wo die andere Person gerade steht, ja, und darauf eben auch einzugehen. Okay, also die Gefahr, dass dieses Evangeliums das nur einen Punkt zieht, ist, dass man eben nur auf den Moment hinarbeitet und nicht den Prozess sieht. Und das Zweite ist, dass wir oft dann auch ungeduldig werden können. Es gibt Spekulationen, es gibt da keine offiziellen Statistiken oder so, aber es gibt Spekulationen, dass die meisten Menschen eine gewisse Anzahl von Zeiten brauchen, in dem sie das Evangelium hören, bevor sie sich tatsächlich dafür entscheiden können. Ja, auf einer Webseite, ich habe ein bisschen gegoogelt, ich habe lang gesucht, eine Webseite sagt, die Menschen müssen im Schnitt 18 Mal das Evangelium hören, bis sie tatsächlich Ja dazu sagen, ja, bevor sie sich damit anfreunden können. Eine andere Webseite sagt 3 Mal, also da ist wirklich eine große Bandbreite an Meinungen. Aber ich glaube, das ist schon irgendwie, da kann schon irgendwie was wahr sein. Ich habe mal gehört, da ging es darum, wie sich Menschen fühlen, die in eine Kirche reinkommen. Da waren wir in Bentry und die haben gesagt, Menschen fühlen sich zu Hause, nachdem 8 Mal jemand Hallo zu ihnen gesagt hat. Ja, dann sind sie richtig angekommen, zum Beispiel. Und so kann man es vielleicht auch mit dem Evangelium sagen. Ja, man muss öfters auch mit konfrontiert sein in einer positiven Art und Weise. Wichtig ist, dass wir ein ansprechendes Bild auch des christlichen Lebens zeigen. Bei den Green Bay Packers übrigens, da hat es für mich ja auch viele Begegnungen gebraucht, bis ich irgendwann Begeisterung dafür gefasst habe. Ja, es war ein Prozess, ich war im Prozess und genauso dürfen wir Menschen sehen als Menschen, die im Prozess sind. So, und die dritte Gefahr ist, wir werden entmutigt, wenn wir das Ganze nicht als einen Prozess sehen. In Cape and Ray, als wir auf unserem Outreach waren, ja, vor 10 Tage und auf der Straße und alle gepredigt haben, alles Mögliche. Da sind wir danach dann hingegangen, wieder zurück nach Cape and Ray und wir sind auf die Bühne gestanden und dann ist die erste Gruppe auf die Bühne gekommen und haben gesagt, bei uns sind 7 Menschen zum Glauben gekommen und alle haben geklatscht und geheilt und der Himmel hat gejubelt, so. Und dann ist die nächste Gruppe gekommen und hat gesagt, bei uns sind 3 Menschen zum Glauben gekommen und alle haben geklatscht und gejubelt und der Himmel hat gejubelt, ja. Und dann ist meine Gruppe auf die Bühne gegangen und haben gesagt, naja. Also ich kann euch einige lustige Geschichten erzählen, aber es ist niemand zum Glauben gekommen. Hat uns niemand ausgebucht, keine Sorge. Ja. Aber gefühlt ja schon, ja, weil wir nicht die Zahlen vorweisen konnten, die andere vorweisen konnten. Bei uns waren es auch schon 4 Cape and Ray Teams über die Jahre hinweg und kein einziges Team konnte zurückkommen aus der FEG Herzogenaurach und hat gesagt, bei uns sind so viele Menschen zum Glauben gekommen. Ja, ist einfach nicht passiert. Jetzt kannst du fragen, und war das Ganze dann irgendwie umsonst oder nicht so richtig gut? Und ich glaube, wir sagen alle natürlich nicht. Und es ist der Vorteil daran, wenn wir das als Prozess sehen. Ja, manche Menschen sind vielleicht vom Schritt -8 auf -7 gekommen, während die Cape and Ray Studenten da sind. Und manche vielleicht haben zum ersten Mal gesehen, dass das christliche Leben ja tatsächlich was Positives und auch für junge Leute irgendwie attraktiv sein kann. Ja? Und so haben sie verschiedene Menschen eben auf ihrem Weg geholfen, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, wenn wir Evangelisation ganzheitlich sehen als Prozess, dann ist es weniger, ich muss die Person jetzt dazu zu kriegen, dass sie jetzt irgendwie sagt, ja okay, ich kehre um. Das ist einer der Schritte des Prozesses. Aber es gibt ganz arg viele andere Schritte des Prozesses, die genauso wichtig sind und die wir auch genauso, ich wünsche mir eine Kirche, die nicht nur feiert, wenn wir taufen und wenn jemand zum Glauben gekommen ist, sondern die feiert, wenn Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben, das Evangelium zum ersten Mal hören. Und auch wenn sie dann Nein sagen, wir feiern das, weil die Person ist gerade von Schritt -8 zu -7 oder -6 gekommen. Ja? Und es ist positiv. Und vielleicht kannst du das in deinem eigenen Leben einfach auch feiern. Nicht nur, wenn jetzt jemand zack zum Glauben kommt, sondern wenn du einer Person hilfst, den nächsten Schritt auf ihrem Weg zu gehen. In der Bibel wird es so wunderschön gesagt, und damit schließe ich. 1. Korinther 3, Vers 5, da heißt es, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen. Und dann heißt es hier in der nächsten Folie, ich habe gepflanzt, sagt Paulus, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Vielleicht kannst du Menschen begleiten auf den Anfängen ihres Weges und dann kommt jemand anderes und begleitet sie dann irgendwann weiter. Es ist ganz egal, an welchem Schritt du sie begleiten kannst. Wichtig ist, Gott schenkt das Wachstum und darauf können wir vertrauen. Wir tun also das, was wir tun können in der Situation. Wir sehen die Menschen ganzheitlich und dann geben wir das Ganze aber Gott und sagen, Gott, du tust in deiner Zeit, was nur du tun kannst. Lass mich beten. Jesus, und so bitte ich dich für die Menschen, die irgendwie noch so ganz verzweifelt sind, weil sie noch nicht wissen, dass es auch eine gute Nachricht gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es einen Retter gibt, der für unsere Sünden und unsere Schuld gestorben ist und dass ja da drin einfach so unglaublich viel Freiheit ist, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass wir eine Kirche sein können, die sensibel ist, ohne Druck zu machen, ohne Menschen zu manipulieren, aber trotzdem irgendwie mit Begeisterung vorlebt, wie gut du bist. Jesus, ich bitte dich, dass wir Menschen auf ihrem Weg begleiten können und dass wir vertrauen können, dass du tust, was du tun möchtest. In deinem Namen, Jesus. Amen.